Hallelujah. So, wir sind letzter Teil unserer Serie jetzt angelangt, der Weg zur Erlösung, Heilsgeschichte von dem, was Gott von Anfang an geplant hat. Und heute ist wirklich der Höhepunkt, weil wir haben ja gelesen und von Anfang an, Gott möchte Menschen wiederherstellen. Als Menschen in die Sünde gefallen ist, Gottes Plan stand schon weg, er stand schon da und möchte Menschen wiederherstellen. Es ist Gottes Herz, dein Leben wiederherzustellen. Amen. Gott ist der Restaurierer, der Restaurator, und er will dein Leben restaurieren. Menschen, die verbeult sind, so wie ein Auto, in Anführungszeichen, ja, da an der Delle, da kaputt, da ist Schramme, beschädigt durch falsche Entscheidungen, die du und ich in unserem Leben jemals getroffen haben. Ja, weil wir sind durch das, was wir entschieden haben. Manche gut, manche weniger gut. Oder sogar vieles nicht gut. Und verwittert. Ja, der Lack ist ab. Durch was auch immer passiert in deinem Leben. Aber Gott möchte diese Kratze, diese Verbeulte und restaurieren und wiederherstellen, dass es wirklich nur aussieht. Das ist noch kostbarer als am Anfang noch. Und so ist Gott. Und wie macht er das? Indem er uns erlöst. Und Erlösung ist verbunden mit Auferstehung. Weil ohne Auferstehung ist keine Erlösung. Ja, dann ist nicht komplett. Deswegen hat Jesus ja gerufen, Karfreitag, diejenigen, die am Freitag da waren, es ist vollbracht. Weil es vollbracht ist, weil es jetzt geschafft ist, erledigt und gleichzeitig ein Hinweis, Game over für den Teufel. Ja, er ist verloren. Und deswegen wollen wir genau diese Serie beenden. Wir haben schon von Genesis, von 1. Buch Mose und dann in 2. Buch Mose hineingeschaut, in Psalmen, in Jesaja 53 und heute ist das Buch Offenbarung dran. Offenbarung 1 und Offenbarung 5. Die Vision des Himmels, das ist unser einziger Trost. Was da abgeht, ist für uns ein Trost. Wir singen ein Lied, versammeln sich um den Thron und beten Jesus an. Und es ist eine Reihe von Bildern, die, wenn man nicht kennt, ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Weil da ist Leuchter, da ist Kreaturen, die anders als du denkst. Wenn du denkst, Engel ist so mit, ja, sogar so eine Chubby, wie sagt man das so? Wie eine manche Malerei, so ein kleines, fettes Baby mit kleinen Flügelchen. Nee, so ist Engel nicht, ne? Engel ist riesengroß. Und vor allem, wenn du dann die Kreaturen in Offenbarung liest, das ist schon gruselig. Das sind Kreaturen voller lauter Augen. Kannst du vorstellen? Ist alles Auge. In der Flügel ist Auge, im Gesicht ist Auge, in der Füße ist Auge, alles Auge. So ist Engel, ne? Herzlich willkommen. Wenn du in Himmel kommst, dann wirst du erstaunt. Ich sage, das ist komplett, sprengt alle Vorstellungen. So, kurz über Johannes hier, wenn wir, Johannes ist wirklich ein alter Mann geworden in dieser Zeit und er ist etwa über 90 Jahre alt, ein alter Herr, und er ist auf Insel Patmos, auf Exil. So, man sagt, vielleicht ist er alleine dort in dieser Insel. Ist zwar nicht schlecht, Insel Patmos, ne? Diejenigen, die Griechenland lieben. Ja? 25 oder 30 Kilometer so von Türkei entfernt und richtig schön blaues Wasser. Und, aber er ist im Exil, ne? Er ist schon da misshandelt worden und richtig heftig. Und dieser Johannes, der mit Jesus gegangen ist, 3,5 Jahre lang, gehörte zu 12 Aposteln, kommt von Galiläa da oben. Und interessant, dass er beschreibt sich selbst als was? Der Jünger, den Jesus liebt hatte. Und übrigens, er hat selber geschrieben. Ne? Das ist für mich auch das Lustige. Auch so genauso wie Mose war der demütigste Mann auf der ganzen Erde. Wer hat das geschrieben? Er selber. Interessant, aber nur halt so. Mutter gerne mal wissen, hey, wie machst du das? Wie kannst du sowas schreiben? Naja, gut. So, wie gesagt, Johannes ist wirklich ein alter Mann, 90 Jahre alt, kein Christen mehr drumherum und dann in diese Einsamkeit, niedergeschlagen vielleicht und deprimiert, vielleicht, ich weiß es nicht, bekam er ein Geschenk von Jesus, eine Offenbarung. So, lass uns wirklich jetzt lesen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee, und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das war das Jahr 95 nach Christus. Das heißt, Johannes hat Jesus etwa 60 Jahre nicht mehr gesehen. Er kannte Jesus, seine Stimme und wie er vielleicht Dinge ausdrückt. Und dann plötzlich sah er Jesus, der komplett anders ist, wie er gewohnt war. Stimmt's? Seine Haare war weiß wie Wolle. Seine Auge ist Feuerflammen. Sein Fuß wie ein gereinigtes Erz. Komplett anders, wie er vorgestellt, wie er gewohnt war. Und viele denken auch so, Jesus ist so, ja, der sanftmütige Jesus, so, ne? So, der ganz lieb und nett. Aber Jesus, der im Himmel ist, ist anders. Und ich glaube, wenn wir Jesus sehen, werden wir schon erstaunt, dass er komplett anders ist, als wir jemals vorgestellt haben. Seine Augen sind Feuerflamme. Das heißt, wenn wir ihn sehen, boah, genauso ich werde tot umfallen. Du kannst Jesus nicht sehen. Gott in seiner Herrlichkeit kannst du nicht sehen, aber er berührt uns und wir können vor ihm stehen. Er ist der verherrlichte Christus, göttliche, auferstandene. Und interessant, dass er 2 Titel hat. Dieselbe Person ist das Lamm, aber ist auch der Löwe. Stimmt's? Wir wissen, wer das ist. Und wenn wir in Kapitel 5 jetzt kommen, lesen wir hier. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrollen zu brechen und sie zu öffnen. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrollen öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. So, diese Vision, die Johannes hat, er ist im Himmel. Dort sitzt Gott auf seinem Thron. Aber die ganze Himmel, alle Geschöpfe, alle Engel und alle Kreaturen, selbst Gott selbst, ist auf eine Sache konzentriert. Nämlich ein Dokument, Schriftrolle, die mit 7 Siegeln versiegelt ist. Und jeder fragt, wer ist würdig, das zu öffnen? Warum? Wisst ihr, was in diese Schriftrolle ist? In diesem Siegel, also versiegelte Schriftrolle ist. Das ist das Schicksal und Zukunft der Erde. Dein Schicksal, mein Schicksal, unser alles Schicksal steht da drin. Und niemand kann das öffnen, niemand kann das sehen. Und deswegen ist Johannes voll deprimiert. Da weinte er, weil niemand gefunden worden, der das öffnen könnte. Wir können davon ausgehen, dass womit wir es zu tun haben hier, nichts Geringes als die Eigentumsurkunde der Erde. Wir wissen, Gott hat Adam und Eva diese Erde anvertraut, stimmt's? Und was hat Adam und Eva gemacht? Er hat dem Teufel gegeben, stimmt's? Deswegen sagt interessanter, als Jesus versucht wurde vom Teufel, beug vor mir, bete mich an und ich werde das geben, weil mir ist gegeben worden. Aha. Und jetzt braucht jemand, der diese Sache wieder erlösen könnte. Aber niemand wurde gefunden. Wie gesagt, dieser Verwalter hat versagt. Adam durch sein Ungehorsam Gott gegenüber und er gehorchte Satan und hat das verloren. Deswegen interessanterweise, dass Apostel Paulus in 2. Korinther 4 sagte, dass der Teufel, der Gott dieser Welt ist. Und vielleicht manche von euch fragen, warte. Hä? Gott ist doch Gott dieser Welt. Oder? Er ist doch der Gott. Stimmt's? Von der Schöpfung her. Weil er ja der Schöpfer ist. Ihm gehört alles. Aber weil er diese Verwaltung an Menschen übergeben hat und leider die Menschen das verloren hat, hat der Teufel das momentan. Deswegen beschreibt Apostel Paulus, er ist der Gott dieser Welt, dieser Weltsystem. Und deswegen beschreibt auch Apostel Paulus in Römer, die ganze Erde, die ganze Schöpfung, was? Seufzt nach der Erlösung. Ich sage, wann ist es endlich, dass es erlöst ist? Mal zu, als Verständnis nach den Gebräuchen des alten Judentums war das ein Zeichen für ein verwirktes Erbe, ein versiegelte Schriftrolle. So, wenn ein Erbe verwirkt ist, wird das in einer Schriftrolle, der versiegelt ist. Und die Tatsache, dass diese Schriftrolle 7-mal versiegelt ist, dass dies die Lasten ist, die auf dem Eigentum lasten. Ja? So, das ist wie ein Pfandrecht auf einem Grundstück. Da ist verwirkt worden, das verloren und deswegen ist versiegelt. Also im Himmel, auf der Erde, sogar unter der Erde, nach dem Befreier gesucht, der das wieder erlösen könnte, Wer ist würdig? Und die haben niemanden gefunden, bis dato. Und deswegen war Johannes hier fix und alle. Er weinte, er sagte, dann ist die Zukunft der Erde, dein Zukunft, meine Zukunft, unsere, alle Zukunft ist hier verwirrt. Ist vorbei. Ja? Niemand ist würdig, weil viele Menschen möchte Gott werden. Ne? Alexander der Große, vielleicht sogar Adolf Hitler möchte gerne das werden, aber niemand hier ist würdig, weil jeder möchte gerne der Herrscher dieser Welt ist. Lesen wir nochmal Vers 3. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde und unter der Erde konnten die Schriftrollen öffnen und lesen. Kein Engel, kein Erzengel, nicht Abraham, nicht Isaac, nicht Jakob, nicht David, Jeremia, wie die alle heißen, die können das nicht. Ja? Kein Mensch, kein Politiker. Keine Antwort. Und dann Vers 4. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrollen zu öffnen und sie zu lesen. So, in Originalsprache ist so eine starke emotionale Reaktion von Apostel Johannes hier, ja, dass er wirklich schluchzte, Rotz und Wasser. Richtig hörbar, ein Übermaß, wie man so weinen kann. Johannes, warum bist du so traurig? Ja, das ist diese fast völlige Hoffnungslosigkeit, dass du so weinen musst. Das war die Szene. Und jetzt kommt der Held der Geschichte. Seid ihr bereit? Vers 5. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrollen zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Wow. Halleluja. Ja? Ihr wisst ja alle, ne, wer das ist. Jesus. Jesus Christus. Interessant, dass in diese 5 Kapitel von Offenbarung, muss man mal vorstellen, 5 Kapitel, ne, Kapitel 1 bis 5, gibt es 24 Titel für Jesus in diese 5 Kapitel. Und ein davon ist hier, er ist der Löwe von Juda. Ein interessanter Begriff, als Jakob am Todesbett, 1. Mose Kapitel 49, seine Kinder alle segnete, kommt er zum 4. Sohn, Juda, und er sagte, eines Tages wird der Löwe, Juda ist wie Löwe. Und dann, eines Tages wird der Löwe, der Befreier kommen, der Messias. Und es ist interessant, dass Jakob schon prophetisch über die Zukunft gesprochen hat. Über jüdische Nation und auch über die ganze Welt. Der Befreier, der Löwe von Juda wird kommen. Interessant, ne? Und dann der Erbe vom Thron Davids. Gott hat David versprochen, dass aus seiner Linie ein ewiges Reich, dass jemand aus seinem Nachkommen für ewig auf dem Thron sitzen wird. Jesus ist aus dem Stamm Juda, aus dem Stamm David. 2. Samuel 7, wenn ihr dann das genau lesen möchtet. Diese Metapher, der Erbe von dem Thron Davids, er ist bereit, sitzt jetzt schon auf dem Thron. Und er wird seine Herrschaft auf dieser Erde richten. Amen. Amen. So, sieht den Löwen aus dem Stamm Juda, sagt der Engel. So, normalerweise, wenn jemand sieht, ein Löwe, wenn du umdrehst, normalerweise ist, erwartest du, ist es ein Löwe, oder? Oder, schau mal, ein Oldtimer, was auch immer, dann erwartest du schon, dass es ein Oldtimer, wenn jemand das sagt. Aber hier in dieser Geschichte, seht ein Löwe und dann als Johannes sich umdreht, Vers 6, und ich sah ein Lamm. Hä? Wie? Sieh, wie ein. Stell dir mal vor, ne, ich sag, was der Schock ist. Du erwartest einen mächtigen Löwe, ne? Und dann, als er umdreht, und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Was da ein Schock für ihn ist, ne? Bild und Ton ist ungefähr, passt nicht zusammen, so nicht synchron. Ja, ein Lamm. Warum ein Lamm? Ja, was kann ein Lamm tun? Ja, Lämmer regieren nicht die Welt, stimmt? Auch nicht die Frauen regieren die Welt. Diejenigen, die noch von Roger Cicero, ne? Frauen regieren die Welt. Nicht. Auch nicht Lämmer regieren die Welt. Ja, Lämmer machen die Menschen ja nicht Angst, oder? Hat schon mal jemand gewesen? Vorsicht, Lämmer. Ja, keine, ne? Ah ja, übrigens, der Film heißt auch nicht Lambo, sondern Rambo. Oder? Spaß beiseite. Weil das Wort Lamm hier muss man auch interessanter wissen. Das ist ein interessanter Begriff. Es gibt nur zweimal dieses Begriff. Und zwar im Buch Offenbarung zweimal. Und das ist das erste. Es bedeutet so ein Haustierlamm. Ist ja ein kleines, süßes Lamm, ein Jahr alt, ne? Und ihr wisst ja, wie gesagt, dass zu Passafest sollte jedes Haus ein Lamm holen. Am 10. Tag im Monat Nissan kauft man ein Lamm, ein Jahr alt, ein süßes Lamm. Und das bleibt bei der Familie, wie lange? 4 Tage. 4 Tage. So, man knuddelt ihn, man füttert ihn, so ein Teil der Familie. So, man ist verliebt in diesem Haustier. Bis zum 14. Tag, am Tag des Passa, nahm der Vater des Hauses dieses süßes Lämmchen, macht den Kopf nach oben, einen Schlitz, das Hals. Blutete als Symbol der Stellvertreter für deine Schuld oder für die Schuld der Familie. Und so ist ja auch am Karfreitag das Lamm Gottes, wie Johannes das beschrieben hat. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt. Und an diesem Tag, am 14. Das Monat Nissan wurde das Lamm Gottes geschlachtet. Punktgenau um 9 Uhr. Wie zu der Zeit beschrieben. Das Lamm, das geschlachtet aussah. Getötet für die Sünden der Welt. Und genau hier beschreibt Johannes das Lamm, das wie geschlachtet aussah. Also es sah wirklich diese Gewaltanwendung an ihn. Zeichen von Leiden, Zeichen von Blutvergießen. Wisst ihr, dass Jesus in aller Ewigkeit in seinem verherrlichten Körper, obwohl er Gott, der ewig ist, trägt er jetzt im Himmel einen menschlichen Körper, aber verherrlichten menschlichen Körper. Was du und ich eines Tages genau dasselbe haben werden. Verherrlichten Körper, und stell dir mal vor, Gott, der ewig ist, hat sich nicht geschämt, einen menschlichen Körper zu haben, verherrlicht, und an seinem Körper ist zu sehen, Wunden mal. Diese Misshandlung, diese Kreuzigung, was er durchlitten hat, die Hände durchbohrt, Füße durchbohrt, die durchbohrte Seite, vom Spiel. Haben wir schon die letzten Wochen durchgemacht. Auch Psalm 22 am Karfreitag. Wenn ihr noch nie gehört, hört euch das an. Er trägt das gerne. Für Jesus ist das wie ein Ehrenabzeichen. Warum? Wegen dir und wegen mir. Weil nur, wenn er diese Wunden trägt, bist du und ich im Himmel willkommen sind. Ohne das wäre der Himmel leer. Du bist nicht berechtigt. Wir sind nicht berechtigt, im Himmel zu sein. Haben wir ja schon am Karfreitag gehört. Der gerechte Gott, der heilige Gott kann nicht mit Sünder Gemeinschaft haben. Es muss was passieren, damit Gott mit uns wieder versöhnt ist. Und Apostel Paulus beschreibt das ganz klar. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Und durch sein Leiden, durch sein Sterben und auch durch seine Auferstehung sind wir berechtigt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und er hat uns willkommen, weil dann hat er uns erlöst als seine Familie, als seine Kinder. Stimmt's? Wenn du Jesus Christus angenommen hast. Und dann, interessanterweise, ein geschlachtetes Lamm, aber er stand, steht hier. Ja? Obwohl er gequält ist, verletzt ist, getötet wurde, war er nicht zusammengesagt, sondern hier, er steht. Er lebt. Rate mal, was passiert. Am dritten Tag ist Auferstehung. Amen. Interessant, dass auch Psalm 22 am Karfreitag nochmal. Da ist plötzlich wie ein Switch. Und am Ende von Psalm 22 genau das gleiche, wie Jesus es sagt, es ist vollbracht. Und so ist es. Auferstehung ist im Gange. Er steht jetzt und er ist bereit zu handeln. Er trägt diese Narben, aber er ist auferstanden, auferweckt von den Toten. So, er hat die Sanftmut eines Lammes, aber er hat auch die Stärke und Majestät eines Löwen. Beide trägt er. Das erste Mal, als er auf diese Welt kam, ist er als Lamm gekommen. Um zu sterben, um geschlachtet zu werden. Aber wenn er das zweite Mal kommt, kommt er nicht als Lamm, sondern als Löwe, um zu regieren, um zu herrschen. Wir haben schon Thema Offenbarung ja schon durchgemacht. Er wird sein Reich hier aufrichten auf der Erde. Und er wird das durchsetzen. Lass uns Vers 7 ankommen bis 10. Es trat vor und nahm die Schriftrollen auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrollen nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrollen zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Hey, das ist wirklich diese Märchen von Tellerwäsche. Ja, zu Könige, das ist ja Wahnsinn. Arme Schlucker wie wir, plötzlich, regieren auf Erde? Niemals. Und als, wie gesagt, Johannes diese Vision gesehen hat, war wirklich, alles baut auf diesem Momentum hin. Ja, das ist wirklich Das Lamm tritt hervor, nahm die Schriftrolle und bricht das. Ein Siegel nach dem anderen. Die größte Tat der Geschichte dieser Erde. Wow. Das ist genau das, was Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So. Dieses Gebet wird erhört werden. Amen. Ich hoffe, du betest dieses Gebet. Aber nicht nur so jetzt runterraten, die 29 Sekunden. Schon ein bisschen länger, oder? Das ist ja ein Muster. Aber lass uns noch Vers 9 hier. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Weißt du, dass wir im Himmel singen? Jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingspunkt hier. Ich wiederhole das gerne. Und du bist nicht der Zuschauer im Himmel. Okay? Es gibt keinen Zuschauer im Himmel. Nur eine. The audience of one. Ist der, der auf dem Thron sitzt. Der ist der Zuschauer. Und das Lamm. Wir alle, Engel, 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen, und wir sind die Singenden. Du willst mitmachen. Ob du willst, ich hoffe, du willst. Ich sage, wenn du nicht willst, dann bist du auf dem falschen Platz. Ja? Dann ist Himmel nicht für dich. Ja? Jeder Christ, nicht ein Gitarrist, aber ein Sänger, kann ihren Namen nur. Weil du im Himmel auch singen wirst, deswegen bist du ein Sänger. Deswegen sage ich, lieber jetzt schon üben, damit du da oben ordentlich mitschmettern kannst. Oder? Deswegen, ich sage, Leute, ich verstehe dich. Ich sage, ja, die Welt singen ihre dummen Lieder, ja, atemlos, was weiß ich, ja, sondern mit jedem Atemzug, oh Herr, ja, nicht atemlos, mit jedem Atemzug singen mein Loblieder, ja, oder ich weiß, was ich dann gesagt, ein Bett im Kornfeld oder was weiß ich, ich sage, meine Güte, das ist so eine dumme Lieder und wir schmettern mit, als ob gesagt, hey, ja, es gebe keinen Morgen. Wir haben doch genug Grund, worüber wir singen können. 10.000 Gründe gibst du mir doch. Es gibt mehr als 10.000 Gründe. Oder? Er gab sein Leben für dich hin. Das ist der Grund, dass du mit ganzem Herzen Gott Loblieder singen kannst, ja. Es gibt eine Menge Dinge, die wir jetzt auf dieser Erde tun, die wir aber später im Himmel nicht mehr machen müssten. Deswegen lernen wir jetzt, wie wir mit Menschen über Gott zu sprechen. Aber im Himmel wirst du nicht evangelisieren. Du wirst nicht sagen, hey, ich möchte mal dich über Jesus mal erzählen. Das brauchst du nicht mehr machen. Ich sag, du, den kenne ich auch. Ja. Deswegen wirst du im Himmel nicht evangelisieren. Und, preis dem Herrn für Seelsorge, im Himmel brauchst du nicht mal, ja nicht mehr Seelsorge. Sind alle geheiligt und gerettet, preis dem Herrn, wiederhergestellt. Und, wir müssen nicht mehr die Hände auflegen auf Kranken. Was hat Gott gesagt oder Jesus gesagt? Im Himmel kein Tränen mehr, keine Krankheit mehr, kein Leid mehr. Tod ist nicht mehr da. Juhu! Aber zwei Dinge werden wir machen. Zwei Dinge. Beten, deswegen die Schale. Die Schale ist ja die Gebete der Gerechten. Beten werden wir. Deswegen nochmal die herzliche Einladung. Komm doch bitte zum Gebetsabend. Oder zum Israel-Gebet heute Abend. Beten. Und Worship. Ich sage das nicht, weil ich früher mal Worship Pastor war, ich sag, das ist, sondern weil Jesus würdig ist. Ja? Weil das werden wir tun, wenn wir im Himmel sind. Und übrigens, wenn du singst, dann sing doch, als ob du auch richtig meinst. Ja? Nicht mit jedem Atem. Ja. Ja? Als ob wirklich Gott dadurch voll aus dem Häuschen, wenn er dich sieht, wenn du so singst. Gott ist nicht begeistert von dem. Lasst doch eure Emotionen, euer Herz, eure Gefühle mal einfließen. Sag bitte mir nicht, du hast kein, ja, ich bin anders, ja, ich, ja, du bist halt so. Ich bin mehr introvertiert, ich bin deutsch. Sag bitte nicht, ja, spätestens, wenn du eine Gehaltserhöhung hast, oder neue Position, oder deine Lieblingsmannschaft gewinnt, ja, VfB heute gegen Heidenheim, was auch immer, dass du nicht begeistert wirst, dann, was du, ich war ja damals, als ich Student war, ja in Köln, gesagt, und in der Gemeinde, weil das war eine Baptistengemeinde, wir haben gesagt, komm, lass uns doch richtig Gott machen, die waren alle, ja, wir sind halt Deutsche und so. Und sag, ja, bis den Rosenmontag in Köln. Ja, und dann sagte er, hä? Ich dachte, du bist Deutsche. Aber da, Rosenmontag ist, ja, merkt ihr, ne? Ist komisch, gesagt, bisschen Deutsche. In der Kirche so, aber dann da draußen. Oder damals der erste FC Köln, wenn der dann gegen München gewinnt. Auch so. Dann sag bitte nicht so, ja, du schreist, du hüpfst, du klatschst und so weiter und so weiter. Manchmal so wegen einem dummen Ball. Und jetzt hast du doch richtigen Grund, richtig jubeln und feiern. Deswegen gesagt, warum ich euch immer wieder ermutige im Worship, wirklich eure Emotionen mal wirklich jubel und klatsch und tanz und bring das zum Ausdruck. Wie deine Liebe ist. Ich hoffe, du liebst Gott und du schämst dich nicht, ihn anzubeten, weil er würdig ist. Amen. Er liebt es, deine Stimme zu hören. Ich bitte euch, wirklich unsere Worship-Zeit voll Gas zu geben. Richtig, schämt euch nicht. Ist völlig egal, ob deine Stimme gut ist oder nicht. Für ihn ist immer gut. Der Bräutigam, wie in Hohelied gesagt, lass mich dich sehen und lass mich dein Gestalt sehen, er möchte dich sehen und lass mich deine Stimme hören. Sing bitte. Sing ist laut. Ja? So achte auf dieses Lied, während wir dies jetzt zu Ende bringen hier. Worüber singen sie? Was ist das Thema ihres Liedes? Ja, sie singen über den Wert von Jesus. Ja, seine überragende Wert und sein Opfertod. Vers 9 hier. Und sie sagen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrollen zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du bist würdig, als Löwe zu herrschen, weil du als Lamm gestorben bist. Ja? Das war ihr Lied, das war gefüllt von diesem Inhalt, von seinem Opfertod am Kreuz. Deswegen singen wir das auch hier in der Gemeinde. Wir schämen uns nicht, darüber zu singen, den Inhalt. Ja? Seht Gottes Lamm am Kreuz, der unsere Sünden trägt. Wir singen das. Das ist gute Worship-Songs, ihr Lieben. Nicht, ich bin schwach, ich kann nicht. Ja. Ich sage immer, solange ich hier Pastor bin, werden wir Lieder singen, die gesalbt ist, der Inhalt hat. Denn ohne das ist alle Lieder inhaltslos und keine Salbung. Wenn wir über Salbung sprechen, das ist Salbung. Das ist der Inhalt unseres Lobpreises. Heilkönig Jesus. Manchmal nur weil, ich habe ja auch gerade jetzt dabei mit jemand anderen einen Song zu übersetzen, diese Lion von Elevation, Hail, Hail, Lion of Judah. Und ich habe dann gesagt, Heil, Heil, Löwe von Judah. Aber jedes Mal ist das Wort Heil, wird immer durchstrichen. Wird mit anderem, ich sage mal was anderes, Ehre oder. Ich habe dann gesagt, warum haben wir, nur weil wir als Nation mal jemand anders dieses Wort missbraucht hat, können wir nicht mehr dieses Wort benutzen oder was? Es gibt nur eine Person auf dieser Erde, der dieses Wort würdig ist. Stimmt's? Heil, Löwe von Juda. Heil dem Lamm Gottes auf dem Thron. Er ist würdig, dieses Wort gegeben zu werden. Heil dir, nicht jemand anderen. Kein Mensch, sondern nur der Mensch Jesus Christus. Er ist würdig. Deswegen, ich poche drauf, ob dieses Wort Heil. Deswegen, interessanterweise, dieses Lied, was wir auch gerade gesungen haben, Heilkönig, ist die Originalübersetzung, also die autorisierte Übersetzung hat auch dieses Wort gestrichen. Und Gott wird nur sagen, nee, wir singen das Wort Heil. Heilkönig Jesus, weil er als König würdig ist. Genau das. Er sagt, wenn wir deswegen jetzt mit meinen lieben Freunden aus dem Verlag, können wir dann diskutieren. Mache ich gerne. So, in der Bibel, rate mal, wie viel Mal wird das Wort Blut in der Bibel benutzt. Sage und schreibe, 424 Mal ist das Wort Blut benutzt worden. Leider in manchen Gemeinden wird das Blut nicht mehr erwähnt, geschweige denn gesungen. Aber wir sagen, hey, ohne das können wir mit Gott nicht in Verbindung kommen. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Das ist die einzige Möglichkeit, dass du Kontakt mit Gott hast. Wegen des Blutes des Lammes. Deswegen, es dreht alles um Jesus, um das vollbrachte Werk am Kreuz. Seht das Lamm, sagt die Bibel. Die Frage im Alten Testament war, wo ist das Lamm? Stimmt's? Wir haben ja über Abraham und Isaak. Isaak fragte, Papa oder Abba, wo ist das Lamm? Und dann, diese prophetische Schau hat Abraham gesagt, der Herr wird versorgen. Auf dem Hügel wird er versorgen. Tatsächlich dann, ein paar tausend Jahre später, Jesus, das Lamm Gottes, deswegen im Neuen Testament, das Wort sagte Johannes der Täufer, seht das Lamm. Wo ist das Lamm? Seht das Lamm. Ja? Ich möchte mit dir eine kleine Geschichte mal hier abschließen. Es gab mal einen kleinen Junge. Ein Arzt sagte dann zu ihm, du könntest deine Schwester retten, wenn du dein Blut spendest. Weil deine Schwester hat genau dieselbe Krankheit, die du gehabt hast. Und der einzige Weg, deine Schwester zu retten, deine 6-jährige Schwester, wenn du dein Blut spendest. Und 2 Jahre zuvor hat er diese Krankheit und er hat dann diese Krankheit besiegt. Und dann überlegte er, was gesagt, mein Blut geben. Er zitterte und geschockt. Und nach langer Überlegung sagte er, ja, ich gebe mein Blut für meine Schwester. Beide Kinder wurden dann in den OP-Saal geschoben. Die Schwester heißt Mary. Mary war blass und dünn. Und John, der Junge, war gesund und kräftig. Und lag nebeneinander und die Augen trafen sich. Und die sprechen aber dann, Johnny lächelte seine Schwester an. Und dann Blut wurde angezapft. in dem Sinne. Und dann mit ein bisschen Zeit, als das Blut dann in Mary Körper rein, merkt man, wie Leben in sie hinein. Sie wurde mehr Röte bekommen und so weiter und so fort. Als es fast vorbei war, lag Johnny auf dieser Pritsche da und fragte dem Doktor: Doktor, wann werde ich sterben? Jetzt kapierte der Arzt, warum er gezögert hat, warum er so zittert und so weiter und so fort. Weil er diese Entscheidung getroffen hat, sein Blut der Schwester zu geben. Da hat er gesagt, nee, du bist nicht sterben, alles gut. Jesus hat genau die gleiche Entscheidung getroffen, um dich zu retten, indem er sein Blut dir gegeben hat. Und wenn du noch nicht diese göttliche Blutstransfusion erlebt hast, heute ist die beste Gelegenheit, dass du diese göttliche Blutstransfusion, ja, das Blut, das dich reinigt von aller Schuld und Sünden, von Scham, von Fluch der Sünde, von der Macht der Sünde, ist dieses Blut das mächtigste Waffe, die er dir jetzt gibt. Ich lade dich ein, nicht nach Hause zu gehen, ohne dein Leben Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, dir anzuvertrauen. Lass die Wirksamkeit seines Blutes und die Auferstehungskraft, den wir heute feiern, dein Leben befreien. Lass uns beten. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Herr, wir danken dir, dass du die Sünden dieser Welt auf dich selbst getragen hast. Als Lamm wurdest du geschlachtet für uns. Und du bist auferstanden, nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist würdig, unser Lob. Und ich bete, Herr, dass du uns beibringst, wirklich auf dieser Erde so dich zu loben, ohne Scham, ohne Furcht. Dass wir nicht genieren. Ich sage, wir wollen uns nicht gestempelt werden, als dass wir uns schämen vor dir. Denn du hast gesagt, wenn wir deinen Namen bekennen von Menschen, du wirst auch uns anerkennen, wenn du kommst. So wollen wir wirklich auch ungeniert dich loben und dich preisen. Und wir haben eine Botschaft, wir haben Grund zu singen, zu loben, weil du uns erlöst hast, weil du uns erkauft hast. Deswegen hilf uns, Herr, dich Loblieder zu singen. Dass unsere Freude ist, dich zu loben. Und so bete ich, Vater, dass jeder hier in diesem Raum die Wirksamkeit deines Blutes erleben, erfahren. Alle, die jetzt krank sind, nimm dieses Blut in Anspruch für dich. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus hat das für dich vollbracht, Jesus hat das für dich erkauft. Ich möchte, dass du jetzt im Glauben das nehmen. Im Glauben streckst du deine Hand aus, wie diese blutflüssige Frau. Berührt ihn. Lass die Kraft aus ihm in deinen Körper hineinfließen. Wenn wir den Saum seines Gewandes berühren, fließt Kraft. So bete ich, Vater, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Menschen berührst, alle, die jetzt krank sind, soll deine Kraft erleben, soll Heilung erleben in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. So bitte nicht nach Hause gehen ohne diese Bluttransfusion in deinem Körper, in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben. Erfährst du, wir stehen hier und helfen dir gerne, dass du eine Entscheidung triffst, Jesus als deinen persönlichen Herr und Erlöser zu erfahren, zu erleben. Amen.